Beten wir den Vater unser zu Beginn.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Also in diesem Arbeitsjahr soll es ja um die Tugenden gehen und heute ist die erste der sogenannten göttlichen Tugenden dran, der Glaube. Die göttlichen Tugenden, die man auch die eingegossenen Tugenden nennt. Also die, die einem geschenkt werden, die man nicht machen kann, sondern die einem geschenkt werden. Neben dem Glauben sind das noch die Hoffnung und die Liebe. So wie der Glaube sozusagen das Erste ist, mit dem es beginnt, ist die Hoffnung das, was uns begleitet und die Liebe dann die Tugend, die bis in die Ewigkeit bleibt. In der Ewigkeit ist eigentlich Glaube nicht mehr da, weil ich Gott schauen kann. Da ist schon alles erfüllt und die Hoffnung ist auch erfüllt. Aber die Liebe bleibt dann. Interessant ist, wenn wir vom Glauben sprechen, dass wir eigentlich ganz automatisch, und das tun wir richtig so, das gesamte christliche Leben meinen. Nicht? Ich lebe den Glauben, ich bin gläubig, nicht? Das ist mein Glaube. Ja? Also wir sehen schon, dass es also viel, viel mehr ist als nur etwas Partielles, sondern der Glaube sollte wirklich alles umfassen. Ich habe schon gesagt, dass der Glaube eingegossen ist, dass etwas, was geschenkt wird. Papst Benedikt XVI. Hat einmal eine recht interessante Anmerkung gemacht, was im Taufritus ohnehin schon vorgesehen ist, aber ich muss gestehen, ist auch bei mir selten verwendet wird. Am Anfang werden die Eltern ja immer gefragt, welchen Namen haben sie ihrem Kind gegeben? Sabrina, Jacqueline. Und dann wird gefragt, was erbitten sie von der Kirche Gottes für ihr Kind? Und dann wird gesagt, die Taufe. Aber man könnte an dieser Stelle auch antworten, den Glauben. Wir bitten für unser Kind den Glauben, da wird doch die Taufe geschenkt. Ja. Also das ist sehr interessant, wie das gesehen wird, dass uns das einfach gegeben wird, also nicht etwas, was wir uns machen. Wenn wir uns jetzt Gedanken über den Glauben machen wollen, ist es vielleicht sehr schön, wenn wir auf den schauen, der Vater aller Glaubenden genannt wird, nämlich das ist Abraham, mit dem Stammvater des Volkes Israel, der Stammvater, auf den sie auch die Ismailiter zurückführen, von denen sich dann doch irgendwie auch die Muslime ableiten wollen. Ja, also die abrahamitischen Religionen werden das Christentum, das Judentum und der Islam genannt, die sich auf ihn zurückführen. Ja. Ich lese es natürlich vor allem im christlichen Kontext. Und zwar ist es ein Bund, den Abraham mit Gott schließt. Und wie dieser Bund zustande kommt, das sagt schon sehr viel aus darüber, was Glauben eigentlich bedeutet. Das ist im 15. Kapitel des Buches Genesis zu finden. Es erging das Wort des Herrn in einer Vision an Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich selbst bin dir ein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Abraham antwortete, Herr und Gott, was kannst du mir geben? Ich gehe kinderlos dahin und Erbe meines Hauses ist Eliezer aus Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, du hast mir keine Nachkommen gegeben, so wird mich mein Haussklave beerben. Aber siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Nicht er wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und er glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. ist ganz interessant, also gegen alle menschliche Erwartung verheißt ihm Gott etwas, nämlich dass er Vater von einer unglaublichen Anzahl von Menschen werden soll, wenn man so auf den nächtlichen Sternenhimmel schaut, nicht? Und das hat ihm Abraham geglaubt. Später heißt Abraham, am Anfang Abraham. Abraham ist dann sozusagen ein Ehrenname. Deswegen ist mal jetzt noch von Abraham die Rede. Und das ist etwas, was eigentlich den Glauben ausmacht. Sich auf Gott einfach mal einlassen. Ja? Ihm etwas zutrauen. Und jetzt geschieht etwas sehr Interessantes. Er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zu eigen zu geben. Da sagte Abraham, Herr und Gott, woran soll ich erkennen, dass ich es zu eigen bekomme? Der Herr antwortete ihm, hol mir ein dreijähriges Rind, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham brachte ihm all diese Tiere, schnitt sie in der Mitte durch und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerschnitt er nicht. Da stießen Raubvögel auf die toten Tiere herab. Doch Abraham verscheuchte sie. Bei Sonnenuntergang fiel auf Abraham ein tiefer Schlaf. Und siehe, Angst und großes Dunkel fielen auf ihn. Er sprach zu Abraham, du sollst wissen, deine Nachkommen werden als Fremde in einem Land wohnen, das ihnen nicht gehört. Sie werden dort als Sklaven dienen und man wird sie 400 Jahre lang unterdrücken. Aber auch über das Volk, dem sie als Sklaven dienen, werde ich Gericht halten und nachher werden sie mit reicher Habe ausziehen. Du aber wirst in Frieden zu deinen Vätern heimkehren. Im glücklichen Alter wirst du begraben werden. Erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren. Denn noch hat die Schuld der Amoriter nicht ihr volles Maß erreicht. Die Sonne war untergegangen und es war dunkel geworden. Und siehe, ein rauchender Ofen und eine lodernde Fackel waren da. Sie fuhren zwischen jenen Fleischstücken hindurch. An diesem Tag schloss der Herr mit Abraham folgenden Bund. Deine Nachkommen gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Die Keniter, die Kenasiter, die Kadomiter, die Hethiter, die Perisiter, die Raphaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgashiter und die Jebusiter. Also das, was wir dann kennen später aus der Geschichte des Volkes Israel, was er dann als eintrifft, wird Abraham schon verheißen. Aber das Interessante an dieser Stelle ist, der Bund wird, wo Abraham fragt, na, was kriege ich jetzt dafür? Was darf ich mir erwarten? Das Erste, was Gott sozusagen als Bestätigung des Bundes macht, ist, sagt, na, dann bring mir jetzt ein Opfer. Das sind natürlich Opfer, Tiere, die Abraham da errichtet. Und Gott nimmt das Opfer an, sehr eindeutig, weil das sozusagen der Feuer direkt also ohne dass es Abraham selber entzündet kommt. Ja. Und das ist interessant, weil das natürlich oft schon, auch wenn wir das auf unser Leben beziehen, etwas sehr Wichtiges ist, wenn wir sagen, wenn ich jetzt an dich glaube, Gott, was bringt mir das? Ja? Das Erste ist, dass eigentlich wir beginnen, uns so sehr auf Gott einzulassen, dass wir ihm etwas hinschenken. Die Verheißungen, die Gott ihm macht, sind ja auch mit einigen schweren Dingen, mit der Gefangenschaft in Ägypten und so weiter verbunden. Ja? Also er zeigt, da wird auch noch Schwieriges kommen. Einen Bund mit Gott zu schließen, an ihn zu glauben, heißt nicht, dass man Gott heranzieht zur Befriedigung eigener Bedürfnisse sozusagen in erster Linie, sondern dass man sich auf ihn einlässt, um ihm zu dienen. Die Verheißung Gottes besteht darin, dass er uns annimmt als die, die ihm dienen können, die ihm Opfer bringen. Ja. Das ist etwas, ein Zugang, an dem wir vielleicht gar nicht so denken. Ja. Oft ist man sehr auf sich selbst bezogen, wenn man an Glauben denkt. Wenn wir uns darüber Gedanken machen, was beim Glauben an sich bedeutet, dann muss man einmal diese Unterscheidung treffen, die wir alle kennen, dass der Glaube im religiösen Sinn immer etwas anderes ist, als das, was wir oft im Sprachgebrauch verwenden. In anderen Sprachen gibt es unterschiedliche Worte dafür. Wenn wir beispielsweise sagen, ich glaube, dass morgen die Sonne scheinen wird. Das ist eine Vermutung. Ja. Im Lateinischen gibt es unterschiedlich. Credere ist der Glaube im religiösen Sinn, putare ist dieses Vermuten, dieses Glauben, dass etwas eintreten wird. Wir sprechen jetzt von diesem Credere. Ein ganz schönes Wort, weil es kommt eigentlich von cordare. Ich gebe mein Herz. Ja. Sich einlassen auf etwas. Der Glaube ist eben keine Vermutung, sondern eine Gewissheit, die man hat. Ja. dass man sich seiner Sache sicher ist. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass wenn man jetzt ein Glaubensleben lebt, aus dieser Gewissheit heraus lebt und sich auch nicht immer nur drängen lässt von seinen Gefühlen, dass man sagt, ich bin im Moment gläubiger, weil ich fühle mich gerade gut dabei. Im Moment ist mein Glaube, hat mein Glaube Probleme, weil ich sozusagen, weil es mir nicht so gut geht oder weil es mir nicht so leicht vom Herzen geht zu glauben und so weiter. Der Glaube ist eigentlich vielmehr ein Willensakt als ein Gefühl, das mich irgendwie, allerdings, dass ich mich dafür entscheide. Aber das, auch das wird mir geschenkt, aber ich, dazu später noch, ich muss mich dafür entscheiden. Kann man sich auch selbst fragen, ist das bei mir eigentlich schon so? Das Glauben für mich bedeutet mir, meiner Sache sicher zu sein. Sehr interessant, dass man, es gibt sogar Untersuchungen, das geht quer durch alle katholischen Lebensformen und alle katholischen Schichten und wie auch immer man das nennen will, eine Glaubensunsicherheit, wo viele, oft die äußerlich sehr, sehr fromm und gläubig wirken, sich ihrer Sache gar nicht sicher sind. Ja, gibt es alles. Reden wir später noch über Glaubenszweifel zum Beispiel. Was ist jetzt der Inhalt unseres Glaubens? Es ist ganz spannend, dass die Kirche eigentlich eine ganze Zeit gebraucht hat, um sich darüber klar zu werden. Große Streitigkeiten. Ja. Die ersten Jahrhunderte waren nicht lustig für die Kirche. Ja. Es hat in der Antike eine Strömung gegeben, beispielsweise wie den Arianismus, der eigentlich, wenn man es zusammenfasst, bezweifelt hat, dass Christus überhaupt der Sohn Gottes ist. Ja. Zwei Drittel der Bischöfe waren Arianer. Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Also, weil man dann gesagt hat, kann man nicht so verstehen, muss man anders verstehen. Es hat sehr lange gebraucht und war immer verbunden damit, also das sehr lange gebraucht, das zu klären und war immer verbunden damit, dass man dann auch Ausdrücke dafür gefunden hat. Deswegen ist die Kirche heute sehr bedacht darauf, dass nicht dauernd die theologische Sprache geändert wird. Und einmal bezeichnet man diese Wirklichkeit mit diesem Wort und im nächsten Jahrhundert mit einem anderen Wort und so weiter. Das ist ein bisschen gefährlich. Man hat sehr gerungen darum. Darum beispielsweise zu sagen, wir glauben an einen Gott in drei Personen, eines Wesens, ja, gleich an Herrlichkeit, ja, und so weiter. Vor allem die Konzilien von Nicea 325 und das Konzil von Konstantinopel 381, also bitte, das ist 300 Jahre nach dem Tod Christi alles, ja, haben dann sozusagen also wirklich Klarheit schaffen wollen, indem sie ein Glaubensbekenntnis formuliert haben. Natürlich jetzt früher immer auch schon Bekenntnisse gegeben, aber die es ausformuliert haben. Das ist eigentlich das große Glaubensbekenntnis, wie wir heute nennen. Wir beten in der Sonntagsmesse ja meistens das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis. Das ist auch im 4. Jahrhundert entstanden, ist eine kürzere Form sozusagen. Aber dieses Glaubensbekenntnis beten wir jeden Sonntag. Und das ist wieder jetzt wichtig, weil es uns eben nicht nur darum geht, die Tatsachen festzuhalten, die da enthalten sind, sondern wenn wir am Sonntag das Glaubensbekenntnis beten, dann beten wir es ja als Tauferneuerung. Das ist unsere Tauferneuerung jeden Sonntag. Und Taufe ist eben nicht nur zu sagen, ja, das stimmt so, sondern dass ich als Christ leben will. Das ist eben eng miteinander verbunden. Wenn ich glaube, heißt es nicht nur, diese Tatsachen anzuerkennen. Was ist da enthalten? Dass Gott existiert, dass ein Gott ist, dass er allmächtig ist, dass er dreifaltig ist, dass er der Schöpfer aller Dinge ist, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, dass Christus uns am Kreuz erlöst hat und auferstanden ist, dass er jetzt auch im Himmel zu Rechten des Vaters sitzt, das ist eine altertümliche Ausdrucksweise, aber das heißt vor allem, dass Christus eben Gott selbst ist, ja. Wenn er zu Rechten des Vaters sitzt, dass er wiederkommen wird, dass er auch ein Gericht halten wird. Wir glauben an den Heiligen Geist, wir glauben an die Kirche, wir glauben an die Ewigkeit, das ewige Leben, ja, dass auch Sünden nochmal vergeben werden und so weiter. Also das, was wir im Glaubensbekenntnis zusammengefasst finden. Glaubensbekenntnis hat es auch früher schon gegeben. Und für Israel war das große Glaubensbekenntnis das Schma Israel. Das wird heute noch von frommen Juden regelmäßig gebetet. Und es ist eigentlich ein unglaublich schöner Text, der uns auch beibringen kann, wie wir unseren Glauben leben können. Das findet sich im Buch Deuteronomium, das eine sehr spannende Geschichte hat. Also Deuteronomium Kapitel 6, Verse 4 bis 9. Das Buch Deuteronomium ist verloren gegangen im Lauf der Geschichte und wurde dann im Tempel nach dem Exil wiedergefunden vom Propheten Esra. Im Buch Nehemia wird das geschildert. Und es wurde also hervorgeholt und dann hat er gesagt, kommt, holt die Leute zusammen. Und er den ganzen Tag, hat man extra eine Holzkanzel für ihn errichtet, aus diesem Buch vorgelesen. Und es wird dann geschildert, wie also Jubel ausgebrochen ist, wie die Leute im buchstäblich am Bauch gelegen sind vor diesen Worten und so froh war, dass Gott zu ihnen spricht, ja, das Buch des Gesetzes. Und in diesem Buch kommt eben vor, wie das jüdische Volk seinen Glauben bekennt. Und zwar ist das: Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Kindern wiederholen. Du sollst sie sprechen, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um das Handgelenk binden. Sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn werden. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses und in deine Stadttore schreiben. Ja. Also das machen Juden wirklich buchstäblich. Vielleicht kennt das jemand, wenn ein Jude betet, hat er so ein Lederkästchen, das er sich um die Stirn bindet, da ist dieses Wort drinnen, in einer kleinen Schriftrolle. Und einen Lederriemen, den er sich um die Handgelenk sozusagen bindet, am Türstock wird es angebracht bei jüdischen Familien. Ja. Es wird wiederholt beim Morgengebet, beim Abendgebet, man soll davon sprechen und so weiter. Den Kindern wird das beigebracht, das ist das jüdische Glaubensbekenntnis. Und ich finde es deswegen so einen so schönen Text, weil es eigentlich genau das beinhaltet, was unser Glaubensleben ausmachen müsste. Ja. Es ins Herz geschrieben zu haben. Glaube heißt eben nicht nur zu sagen, ja, ich halte das für richtig, sondern das, diese Verbindung mit Gott, die Beziehung zu ihm ins Herz aufgenommen zu haben, ja, darf sich nicht nur im Kopf abspielen. Man soll seinen Kindern wiederholen, davon lebt die Kirche, dass Eltern ihre Kinder im Glauben erziehen, wie das so schön heißt. Dass Kinder schon einfach den Glauben ganz normal aufnehmen können, mit der Muttermilch sozusagen. Ja. Man soll davon sprechen. Den Glauben soll man weitergeben. Ja. Auf der Straße soll man davon sprechen. Es ist eben nicht nur etwas, was ich für mich gewonnen habe und der Rest ist mir wurscht, der Glauben soll weitergegeben werden. Am Morgen und am Abend soll man es wiederholen. Das machen Juden sehr formell, wenn sie dieses Gebet sprechen, wirklich mit diesen Worten auf die Stirn geheftet. Ja. Aber das Gebet und der Glaube hängen eng miteinander zusammen. Ich kann nicht sagen, ich lebe ein Glaubensleben, aber ich lasse das Gebet weg. Ja? Das regelmäßige Gebet. Das Zeichen am Handgelenk und auf der Stirn, ja, ist natürlich auch ein Aufruf, es öffentlich zu machen, dass ich glaube. Das dürfen andere sehen. Auch religiöse Zeichen. Wir leben in einer Zeit, ich rate dazu, aufmerksam zu sein, wo religiöse Zeichen im öffentlichen Raum immer nicht nur ungebräuchlicher werden, sondern bald schon verboten sind. Ja. Müssen wir vorsichtig sein, wie wir unsere Gesellschaft gestalten. Das sind nämlich wir, die wir das machen. Ja. Und man soll es auf die Türpfosten und auf der Stadttor schreiben. Das heißt, nicht nur das Private, sondern auch die Stadttore sollen damit beschriftet werden. Auch die Gesellschaft, in der wir leben, der Stadttor ist ja ein öffentlicher Raum, sollen geprägt sein. Vom Glauben. Religion hat einen Platz im öffentlichen Raum, unser Glaube. Das ist eben nicht Privatsache und gibt es uns dann wo. Und das gesellschaftliche Leben organisieren wir anders. Aber da ist eigentlich alles drin, sein ganzes Programm für die Kirche. Ja. Irrsinnig schön, ja, mit diesem ganz ursprünglichen jüdischen Glaubensbekenntnis. Glaube ist, ich habe es vorhin schon gesagt, Beziehung. Das, was immer am deutlichsten wird und was irgendwie am erschreckendsten ist, wenn man glauben würde, dass der Glaube nur bedeutet, diese Wahrheiten anzuerkennen. Ja, ich sage, ja, ich unterschreibe, dass Gott die Welt geschaffen hat. Ich unterschreibe, dass Jesus sein Sohn ist. Ja, das stimmt. Und ich unterschreibe, dass er am Kreuz gestorben ist und dass er auch am dritten Tag auferstanden ist. Jetzt bin ich ein gläubiger Mensch. Das stimmt nicht. Wissen, dass das alles wahr ist, tut der Teufel auch. Er ärgert sich furchtbar darüber. Aber Teufel ist kein gläubiges Wesen. Der Glaube, mehr noch als die Anerkennung der Wahrheit, das gehört natürlich schon auch dazu, ist das Eintreten in eine Beziehung mit Gott. Ja. Das hat schon für Juden gegolten, ist aber sozusagen im neuen Bund noch einmal übersteigert. Wir sind nicht nur in einem Bund mit Gott, den wir verehren, sondern in Jesus Christus sind wir eingetreten in Gott selbst, in die Gotteskindschaft. Wir sind Teil des göttlichen Lebens selbst geworden. Ja, das bedeutet Glaube. Das ist natürlich viel, viel mehr, als anzuerkennen, dass Gott existiert. Oft wird der Glaube darauf reduziert. Wir leben also mit Christus und in Christus unseren Glauben. Das ist eine interessante Frage, die man sich stellen könnte, ob Christus selbst als Mensch glauben musste, als Sohn Gottes. Ja, war das für ihn Glaube? Ich glaube schon, dass als Mensch, so wie er Versuchungen widerstehen musste, auf das Gebet angewiesen war, als Mensch auch den Willensakt des Glaubens setzen musste, ja, an den Vater. Auch Dunkelheiten erlebt hat, wie das ja sogar beschrieben wird, in der Nacht vor seinem Tod und am Kreuz. Aber dass für Christus der Glaube auch etwas war, was errungen sein musste für ihn. Ja? Das Festhalten am Vater. Also, aber in Christus, wenn wir uns an Christus halten, dann können wir mit ihm auch die dunklen Seiten und die großen Nächte sozusagen überwinden. Es gibt einen Grundsatz, der sehr schön etwas sehr Wesentliches auf den Punkt bringt, und der lautet: Der Glaube kommt vom Hören. Ja, das ist ein sehr wesentlicher Grundsatz. Die ganze Heilige Schrift ist davon voll, dass Menschen auf Gott gehört haben. Denkt man Mose im Dornbusch, der Gott begegnet, der mit ihm spricht, und dann, wie ist der Name, ich bin der ich bin und so weiter, könnte man lange noch drüber reden. Aber das Wesentliche ist vor allem, dass der Glaube, den wir selbst haben, den wir leben wollen, niemals etwas Selbstgebasteltes sein darf. Der Glaube kommt vom Hören, meint nämlich, dass es etwas Angenommenes sein muss. Ja? Warum ist das so wichtig? Mein Beispiel dafür ist immer, dass ich eine Frage habe, ich will irgendwas wissen, wo hält sich diese oder jene Person im Moment auf? Ja? Wo hält sich im Moment unser Bürgermeister auf? Ich sage, er ist zurzeit in St. Pölten. Und wo ist er wirklich? Weißt du auch nicht? Im Breisbaum. So, zuerst habe ich mir selbst ausgedacht, naja, was ein Landeshauptfrau könnte konferieren, das ist doch alles sehr vernünftig, hast du mir ausgedacht, ja. Aber wenn ich auf die Elisabeth höre, bin ich sicherer unterwegs. Ja? Die Erkenntnis ist sicherer, wenn ich sie annehme, von natürlich kompetenter Stelle. Ja? Deswegen, der Glaube kommt vom Hören, ist etwas, was eine Logik in sich hat. Ja? Wenn ich mir selbst etwas zusammenbaue und sage, das ist mein Glaube, bitte lasst mich in Ruhe, jeder soll glauben, was er will, da muss ich schon sehr viel Glück haben, dass ich überall das Richtige erwischt habe. Ja? Deswegen wird der Glaube angenommen. Ja? Heute aber große Mode, nicht? Niemand, also Dogmatismus ist ja das Böseste, was es überhaupt gibt, was die katholische Kirche da betreibt, dass sie die Dogmen sagt, daran müsst ihr glauben und so weiter. Ist aber genau das. Ja. Papst Benedikt XVI. Hat dann einmal von der Diktatur des Relativismus gesprochen. Das ist ein schönes Wort, finde ich. Nämlich, dass man sagt, jeder soll glauben, wie er will, aber das fordern wir ein. Wie einer behauptet, er glaubt zu wissen, was richtig ist. Ja, die Diktatur des Relativismus. Das kann sehr brutal sein, diese Diktatur. Deswegen spielt die Kirche für den persönlichen Glauben natürlich eine sehr wesentliche Rolle. Die Kirche als den großen Palast anzusehen, ja, und immer diese blöden Sprüche, also mit Gott habe ich ein gutes Verhältnis aufs Bodenpersonal, das fällt mir so schwer und so, ja, das ist furchtbar, weil die Kirche ist nicht das Problem, sondern die Lösung, ja. Die Kirche ist genau das, was für mich ermöglicht, in der Wahrheit zu sein, weil durch die Kirche mir Christus begegnet, ja, der Weg, die Wahrheit und das Leben selbst ist. Ja. Ob ich wirklich bereit bin, das anzunehmen und wirklich zu leben, das kann ich selbst immer wieder feststellen. Eine Nagelprobe ist, finde ich immer auch, wenn man zum Beispiel sich überlegt, ob es Unterschiede gibt zwischen meinem frommen Leben, wenn ich am Sonntag in der Kirche bin, und sagen wir meinem beruflichen Leben oder meinem politischen Denken, ja, oder was auch immer, oder in Freundeskreisen. Ja. Wenn ich das allzu scharf trenne voneinander, stimmt was nicht. Ich glaube, ich muss das ganze Leben umfassen. Ja. Ob ich wirklich auch vertraue, dass das, was ich hier angenommen habe, tragfähig ist für alles, was ich tue, für alle Lebensumstände. In diesem Sinn zu glauben, heißt dann eben nicht, sich auf irgendeine Traumwelt einzulassen, ja, so wie das teilweise abgetan wird. Und naja, wenn du das glaubst, wenn es dir hilft, dann glaub halt daran und so. Ja. Das ist der große Vorwurf der Religionskritik schon im 19. Jahrhundert, dass man sagt, der Glaube verhindert dann auch, dass überhaupt etwas Gutes in der Welt passiert, weil es die Leute immer auf später vertröstet. Ja. Ja, ich bin so froh, ich komme dann in den Himmel, jetzt lebe ich als furchtbar ausgebeuteter Arbeiter, aber später geht es mir dann gut, nicht? So kann man sozusagen die Massen klein halten. Ja. Das ist natürlich, also wie ein Lügen, sich, wenn man sich selbst in die Tasche lügt. Glaube ist aber was anderes. Glaube bedeutet, dass man die Realität jetzt schon wahrnimmt. Den Glauben könnte man bezeichnen wie ein übersinnliches Sinnesorgan. Ja. Mit meinen Augen, mit meinen Ohren nehme ich diese Welt wahr. Ja. Ich sehe etwas und erkenne etwas und sehe, aha, da steht ein Glas. Oder ich höre etwas, aha, hier, da fährt ein Auto beim Fenster vorbei oder was auch immer. Ja. Durch den Glauben kann ich mehr wahrnehmen als nur das Innerweltliche. Aber ich nehme eine Wirklichkeit wahr. Und es funktioniert natürlich auf eine andere Art und Weise als meine Sinnesorgane, weil sonst wäre es wieder was Innerweltliches, sondern es ist etwas, wie man das nennt, etwas Transzendentes. Ja. Jemand hat einmal verglichen mit einem Mikroskop oder einem Teleskop. Ja. Wenn ich am Abend in den Himmel schaue, sehe ich auch was, ich sehe es ja. Aber wenn ich ein Teleskop verwende, sehe ich vielleicht die Jupitermonde oder Sterne, die ich mit freiem Auge gar nicht wahrnehme oder so, oder mit dem Mikroskop, besonders kleine Dinge oder so. Ja. So kann man sich den Glauben vorstellen. Es ist eben nicht die Traumwelt, die ich mir einbilde oder die andere mir einreden. Es ist die Wirklichkeit, die ich durch den Glauben tatsächlich auch wahrnehmen kann. Deswegen ist der Glaube dann eben auch nicht ein Vermuten, sondern eine Gewissheit. Damit zusammenhängt auch die Frage, die immer wieder gestellt wird, ob die Theologie eine Wissenschaft ist. Ja. Viele sagen, nein, es kann nicht keine Wissenschaft sein. Ihr beschäftigt euch ja mit etwas, was man nicht wahrnehmen kann. Ja. Deswegen ist das niemals verifizierbar. Also man kann es nicht belegen mit irgendwelchen Experimenten oder sonst etwas. Ich habe vor kurzem einen evangelischen Theologen im Radio gehört, von dem ich auch schon nicht so gescheite Dinge gehört habe, aber da hat er was sehr Gescheites gesagt, meiner Meinung nach. Er sagt, also jetzt abgesehen davon, ob wir es für wahr halten oder nicht, allein, dass die Theologie im Wissenschaftsbetrieb teilnimmt, ist etwas ganz Wesentliches, weil sie schon einmal den Raum schafft für etwas, was eben über das rein Naturwissenschaftliche hinausgeht, und das bestreitet inzwischen eigentlich niemand mehr, dass es das gibt, ja, dass das notwendig ist. Ja. Und manche tappen halt im Dunkeln und manche durch den Glauben nehmen wahr und können selbstverständlich auch wissenschaftlich damit umgehen. Womit wir schon zum nächsten Punkt kommen, der ganz wesentlich ist. Deswegen kann die Theologie eine Wissenschaft sein, weil Glaube und Vernunft niemals einander ausschließen, sondern immer einander bedingen. Wissenschaft bedeutet ja mit Verstand und mit den Mitteln der Vernunft Dinge zu betrachten, anzuschauen, immer besser zu erfassen. Ja. 1870 wurde von der Kirche sogar im Rahmen des Ersten Vatikanischen Konzils feierlich eine Frage geklärt, die immer wieder zu Diskussionen geführt hat. Kann ich überhaupt auch mit meiner Vernunft alleine erkennen, dass es Gott gibt? Ja? Oder muss es immer sozusagen etwas Mystisches sein? Die Kirche hat ganz klar gesagt, selbstverständlich kann ich mit Hilfe der Vernunft Gott erkennen. Ja? Durchs Nachdenken, das ist ja auch sehr interessant, es hat ja immer religiöse Menschen gegeben. Dass der Mensch nicht religiös ist, ist ja eine, meiner Meinung nach, schon wieder abklingende, aber ganz kleine, in der Menschheitsgeschichte eigentlich unscheinbare Episode, ja, Atheismus, das hat eigentlich nie gegeben. Ja. Die Menschen haben immer schon gewusst, dass es mehr gibt als nur diese Welt. Deswegen kann ich mit dem Glaubensgut, das ich auch aus Offenbarung weiß, was die Kirche lehrt, mit Hilfe der Vernunft umgehen. Ja. Da helfen dann die Instrumente der Philosophie. Das hören die Philosophen nicht gern, sagt man heute auch nicht mehr so oft, aber früher hat es immer geheißen, Philosophia ancilla theologiae. Das heißt, die Philosophie ist die Magd der Theologie, nämlich dass sie sozusagen die Instrumente zur Verfügung stellt, wie man über transzendente Dinge nachdenken kann. Und sozusagen dafür ist Philosophie da, das würden heute Philosophen natürlich bestreiten. Aber es erklärt ein bisschen, wie Theologie funktioniert. Ich kann natürlich mit den Mitteln der Philosophie, mit dem Verstand, mit dem Nachdenken immer weiter vordringen, mit Hilfe meiner Vernunft, was Gott mir zeigt. Umgekehrt darf ich auch niemals Angst haben, dass wenn ich jetzt zum Glauben, meinen Glauben lebe, dass wenn ich jetzt zu viel darüber nachdenke, dass der Glauben Schaden nehmen könnte. Kriegt man auch immer wieder mit, nicht? Ich sage, naja, also ich bin ein gläubiger Mensch, und ich bin so gläubig, ich muss da gar nicht drüber nachdenken und so weiter. Das ist gar nicht der beste Weg. Wenn ich sicher bin, die Wahrheit gefunden zu haben, dann darf man das abklopfen in alle Richtungen. Das hält der Glaube schon aus. Da muss ich nicht Angst haben, dass das plötzlich wie ein Kartenhaus zusammenfällt, sondern dann ganz im Gegenteil wird sich vieles klären und ich werde immer mehr in die Tiefe vordringen können. Wir haben halt den großen Vorteil, dass wir schon 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns haben. Da sind schon die unglaublichsten, intelligentesten Theologen am Werk gewesen, die sich über den Glauben Gedanken gemacht haben, ja, und die tollsten Dinge herausgefunden haben. Ich habe mir vor kurzem mit der Gedanke gekommen, wenn wir uns in eine Zeitmaschine setzen würden und rauskommen in einer Urgemeinde, also in einer apostolischen Gemeinde, und mit den Dingen, die uns heute ganz selbstverständlich sind, über die Eucharistie, was die Kirche ist, wer Jesus Christus ist und so weiter. Ja. Also wir werden wahrscheinlich dort die unglaublichsten theologischen Wissenschaftler geworden sofort, nicht? Weil uns Dinge schon selbstverständlich sind, die einfach im Laufe von 2000 Jahren Kirchengeschichte immer klarer geworden sind. Ja. Für die Urchristen war mal wichtig, Christus ist der Herr, ja, bevor sie sich getraut haben zu formulieren, er ist Gott selbst, es gibt einen Gott in drei Personen und so weiter. Das sind Ausdrücke, die findet man im Neuen Testament noch gar nicht. Ja. Die Sache so klären, so scharf umreißen, mit einer ganz scharfen theologischen Sprache sozusagen beschreiben. Ja. Also die Dinge, die wir heute schon, die uns selbstverständlich sind, ist schon die Frucht des Nachdenkens über Gott. Ja. Es gibt den schönen Satz, dass wir selbst womöglich Zwerge sind, aber wir stehen auf Schultern von Riesen. Die Kirche entfaltet den Glauben immer mehr. Manchmal hört man, das ist doch unglaublich eingebildet, wenn die Kirche behauptet, sie ist im Besitz der Wahrheit. Das, was ihr da glaubt, ihr Katholiken, woher könnt ihr da überhaupt so sicher sein? Und wenn dann die Katholiken sagen, wir haben die eine Wahrheit gefunden, wir wissen es, dann sagt man, das ist doch hochmütig eingebildet. Aber es stimmt. Aus einem ganz einfachen Grund, nicht weil wir alle so gescheit sind, sondern weil wir im Besitz, um dasselbe Wort jetzt zu verwenden, von Jesus Christus sind. Das klingt jetzt in einer Beziehung nicht mehr so schön, aber Jesus Christus ist diese Kirche, ja, der wir angehören. Und Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja. Soll heißen, Jesus Christus zeigt uns, wie wir glauben, woran wir glauben und wozu wir glauben. Und er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie, woran und wozu. Aber dieser Glaube, der der Kirche einmal geschenkt worden ist und der in ihr von Anfang an vorhanden war, der wird immer mehr entfaltet, immer mehr erforscht. Es kommt niemals etwas dazu. Ja. Die Offenbarung ist, ein Glaubensdogma der Kirche, mit dem Tod des letzten Apostels abgeschlossen. Ja. Also es wird nicht plötzlich jetzt irgendwie ein Engel erscheinen und sagen, übrigens die Mutter Gottes hat das vierte göttliche Person zur Vielfaltigkeit dazu, das wäre Häresie. Sondern wir wissen schon alles, aber das, was man bereits hat, kann man immer mehr erkennen, ja, immer mehr entfalten. Ja. Ich kann eine Schatztruhe unter meinem Bett stehen haben, aber ich kann sie rausholen und merken, aha, da sind ja besonders schöne Rubine drinnen. Oder das Diamantenkollier ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber ich habe es schon längst gehabt, nicht? So müssen wir das sehen und deswegen gibt es natürlich auch einen Fortschritt in der Theologie, nicht in dem Sinn, dass etwas dazukommt, sondern dass es immer mehr an Tiefe zunimmt. Der Herr hat der Kirche verheißen, dass sie in der Wahrheit bleibt.
Ja. Der Heilige Geist, der in der Kirche wirkt, bewirkt, dass die Kirche nichts Falsches lehrt. Das ist der Satz an Petrus, und man kann es auch an anderen Stellen finden, wo der Herr zu ihm sagt, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Wenn man sich das überlegt, eine unglaubliche Ansage. Da ist ein Fischer aus Galiläa und der hat jetzt die Macht im Himmel, was zu lösen und zu binden. Der Grund, warum zwei Schlüssel im Papstwappen sind übrigens, das geht auf diese Stelle zurück. Ja. Aber das ist nichts anderes als die Verheißung an die Kirche, an die ganze Kirche, aber in Petrus auch im Besonderen, dass der Heilige Geist dafür sorgt, dass in der Wahrheit bleibt, dass im Himmel dasselbe, dass es gilt, im Himmel, was auf der Erde gesagt wird, gelehrt wird von der Kirche. Das bezieht sich, ich habe schon gesagt, auf den Papst, wenn auch Dogmen verkündet, auch das Lehramt oder so, ja, aber auch auf den Sensum Fidelium, wie man das nennt. Ja, also wenn alle Gläubigen einig sind in einer Glaubenswahrheit, wenn etwas, wie das immer wieder gesagt wird, schon immer von allen überall geglaubt wurde, ja, sagt die Kirche, dann muss ich gar kein Dogma da machen draus oder so, das ist Glaubensgut der Kirche, was in der Tradition der Kirche vorkommt, auch was die Heilige Schrift ist, die ja selbst ein Produkt der Kirche ist. Also da vertraut die Kirche darauf, dass der Heilige Geist in der Wahrheit hält, wenn wir an diese Dinge glauben, ja. Und das ist natürlich schon auch ein Auftrag an die Welt. Wenn wir wirklich der Meinung sind, die Wahrheit zu besitzen, dann sollten wir sie nicht für uns behalten. Stellen wir uns vor, ein Forscher entdeckt das Medikament gegen Krebs. Er sagt, großartig, ich habe eh Krebs, das verwende ich jetzt für meine Heilung. Und das war's. Der hat die Verantwortung, das auch weiterzugeben. Diese Verantwortung haben wir auch. Ja. Gerade wenn wir daran glauben, dass es nicht nur etwas Subjektives, Nettes für uns ist, sondern objektiv richtig ist, woran wir glauben. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt und das scheint anfangs ein Widerspruch zu dem zu sein, dass der Glaube eine sogenannte eingegossene Tugend ist, nämlich etwas, was uns geschenkt wird. Der Glaube ist gleichzeitig auch ein Willensakt. Sehr wichtig ist das. Es ist richtig, dass wir niemals glauben könnten, wenn Gott es uns nicht schenken würde. Ja. Der Glauben kann man nicht selbst machen. Wenn wir das täten, würden wir in die Irre gehen. Gleichzeitig aber ist das, was Gott uns schenkt, also ist es notwendig, dass das, was Gott uns schenkt, von uns angenommen wird. Ja. Es ist angeboten, aber wir müssen im Willensakt setzen und gesagt, ja, das will ich auch glauben. Den Glauben will ich auch leben. Ja. Das ist etwas, das schreckt viele Liebespaare auch bei der Liebe so. Ja. Auch die Liebe ist ein Willensakt. Man sagt, ja, ich bin doch so verliebt und so weiter. Ja. Das ist doch ein Gefühl, das über mich kommt. Darauf könnte ich auch eine Ehe zum Beispiel nicht aufbauen. Es muss auch einen Willensakt. Deswegen wird, wenn zwei Christen heiraten, gefragt, willst du? Ja, willst du? Das zählt. Ja. Ist dann im Alltag auch oft so, ja. dass man sich das vielleicht manchmal auch abbringen muss. Kann beim Glauben ganz genauso sein. Es ist ein Willensakt. Ja, ich habe mal einen Vortrag gehört für Jugendliche von einem freikirchlichen Vortragenden. Er sagt, eine der größten Häresien unserer Zeit ist die romantische Liebe. Also es ist ein Raunen durch die 15-jährige Menge gegangen, die 15-Jährigen. Ja. Das ist so furchtbar. Und das hat aber dann so erklärt, nicht, dass man immer glaubt, ah, wenn ich Flugzeug im Bauch habe, ist alles gut. Ja. Das könnte man genauso eigentlich auch auf den Glauben beziehen. Ja. Und sagt, naja, also wenn ich ein so schönes Gefühl beim Beten habe, dann bin ich gläubig. Ja. Nein, es ist sehr viel nüchterner. So ein Willensakt, ich entscheide mich für etwas. Ja. Ich erinnere nochmal an Abraham. Er hat sich entschieden, diesem Gott zu vertrauen. Ein großes Gefühl, wenn man beim Glauben immer nur auf das Gefühl setzt. Ja. Gerade aus diesem Grund ist es auch möglich und wir wissen das aus den Lebensbeschreibungen der großen Heiligen, auch von Gott immer wieder eingefordert, ist es möglich, einen Glaubensakt in äußerster Trockenheit zu setzen. Ja. Johannes von Kreuz beschreibt so die Prüfungen des geistlichen Lebens mit der dunklen Nacht der Sinne, wo man kein Gefühl mehr hat und so weiter. Und das kann immer schlimmer werden. Das kann hingehen bis zur dunklen Nacht des Glaubens, wie er das nennt. Wo ich eigentlich nicht mehr glauben kann. Ja. Therese von Lisieux hat kurz bevor sie gestorben ist, nicht daran glauben können, für sie war das ganz klar, dass es eine Ewigkeit gibt. Hat sie ausgesprochen. Aber sie hat sich trotzdem für Gott entschieden. Ja. Sie hat trotzdem gestorben ist sie mit dem Wort, ich liebe dich. Ja. Also, da wird es dann besonders deutlich und auf eine sehr schroffe Art und Weise deutlich, dass der Glaube wirklich ein Willensakt ist. Aber auch das wird mir von Gott geschenkt. Aber es fühlt sich dann gar nicht so an wie etwas locker, leichtes. Ja. Der Glaube kann auch errungen sein. Insofern gibt es natürlich dann auch, wenn es ein Willensakt ist, Sünden gegen den Glauben. Ja. Unglaube, Irrglaube, Zweifel. Ja. Und was macht man, wenn man damit Probleme hat? Ja. Also das fällt mir nur immer wieder auf, dass manches Mal schon so getan wird, als ob Glaubenszweifel etwas äußerst Positives wären. Ja. Also die vernünftigen Leute, die zweifeln regelmäßig und finden nicht alles richtig und so weiter. Und dann da gibt es ein paar Mütter, Kerzenschlucker, die glauben halt alles, nicht? Aber die Zweifelnden, das sind die eigentlichen. Ich halte das für falsch. Ja. Glauben heißt sich schon wirklich ganz darauf einlassen und daran festzuhalten. Und es kann sogar so weit gehen, dass man dann aus welchen Gründen auch immer seine Glaubenszweifel züchtet und pflegt und sich darin badet und weiß ich was und das ganz toll findet. Das kann einen wirklich ganz wegführen von Gott. Ja. Dass man direkt zu stolz ist auf seine Zweifel. Ja. Oder auch in die falsche Richtung geht. Dass man einfach etwas anderes glaubt, als der Wahrheit entspricht. Ich habe schon gesagt, welche wesentliche Rolle dafür die Kirche spielt, dass wir in der Wahrheit bleiben, dass wir in der Kirche vertrauen. Und es gibt ja Häresien immer wieder, ja, in allen Zeiten. Wenn man genau hinschaut, im Großen und im Kleinen ist es ja immer so eine Folge auch des Stolzes. Ich sage, naja, dass ich alles da einfach nur annehme, was jemand andere mir da serviert, das geht natürlich nicht. Ich bin ein berühmter Theologe, ich entwickle das jetzt selbst nicht. Also ich habe als Student unter vielen solcher Theologen zu leiden gehabt. Das hat so ein Neutestament gegeben. Der ist ganz stolz darauf gewesen, dass man ihn den Auferstehungskrämer nennt, ein Deutscher, weil er nicht an die leibliche Auferstehung Christi geglaubt hat. Das hat alles seinen Studenten erklärt und die mussten es dann den Prüfungen wiedergeben und so weiter. Er war ganz stolz, weil er was anderes glaubt als die Kirche. Ja. Also das war eher erschreckend. Ja. Ihr Glaube kann auch kommen von einer Egozentrik. Wenn ich beispielsweise so eingenommen bin von meinen eigenen, vielleicht sogar neurotischen Erfahrungen oder Traumata, unter denen ich leide, dass ich meine ganze Theologie danach richte. Ja. Ich will jetzt hier nicht gegen den ökumenischen Geist verstoßen, aber das ist zum Beispiel sicher etwas, was mit Martin Luther passiert ist. Martin Luther war meiner Meinung nach ein Skrupulant. Die erste Messe, die er als katholischer Priester noch, also bei Augustiner, gefeiert hat, konnte er kaum fertig feiern, weil er eine unglaubliche Angst gehabt hat vor dieser Macht, die ihm da begegnet, dass Gott selbst hier durch seine Hände gegenwärtig wird, der Allmächtige. Ja. Und er hat dann also furchtbare Zeiten durchgemacht, die er sozusagen in seiner Klosterzelle sozusagen, da gibt es immer noch irgendwie, wo man sieht, dass er dann Tintenfässer nach dem Teufel geworfen hat und so weiter, weil er die Versuchung gehabt hat. Und er hat einen Seelenbegleiter gehabt, der ihn immer wieder dazu bringen wollte, das anzunehmen, was die Kirche ihm sagt. Das konnte er aber nicht. Und hat sich dann, und das ist wieder eben als großer Weg beschrieben, auf die Suche nach dem barmherzigen Gott begeben. Und den hat er dann gefunden, indem er, Gott, man ist nicht so streng mit uns sozusagen. Das heißt, seine eigene Befindlichkeit war dann Ausgangspunkt für seine Theologie. Das ist gefährlich, vor allem wenn man es dann weitergibt. Das kann man aber selbst in sich selbst auch immer wieder entdecken. Ja. Wieder, wie schön, wenn wir die Kirche haben und auf sie hören. Die korrigiert uns da schon. Nur müssen wir sie halt auf sie hören und nicht uns von ihr trennen. Den Glauben zu leben bedeutet immer auch, die Gebote zu halten. Wieder, wenn man auf das Alte Testament schaut, wo man überhaupt sein persönliches Glaubensleben oft wirklich schön gespiegelt finden kann. Im Alten Testament zu lesen ist sehr spannend, wenn man oft wirklich sich selbst wiederentdecken kann, auch mit allen Irrungen und Wirrungen, die man hat, die dort sehr ungeschminkt auch geschildert werden. Aber im Alten Testament, nachdem das Volk Israel mit Gott einen Bund geschlossen hat, werden diesem Volk die 10 Gebote als Gesetz gegeben. Mose zertrümmert die Gesetzestafeln, weil sie inzwischen schon das goldene Kalb getanzt sind. Und geht Mose nochmal hinauf auf den Berg, kriegt neue Tafeln und so weiter. Und der liebe Gott ist sehr geduldig, auch das kann man lernen. Aber das Schöne ist, wie das Volk Israel da mit diesen Gesetzestafeln umgegangen ist. Die wurden in die Bundeslade hineingelegt, die also immer mitgetragen worden sind. Das war der Mittelpunkt des Heiligtums. Zuerst in einem Zelt, später im Tempel. Diese Bundeslade wurde in den gefährlichen Momenten des Volkes, wenn die Feinde sie angegriffen haben, hervorgeholt, mitgetragen. Es war das Zeichen, dass Gott wirklich bei ihnen ist. Das Zeichen der Gegenwart Gottes. Ja. Das waren die Gebote. War das Zeichen der Gegenwart Gottes. Kann ich das für mein Leben auch so sehen, dass wenn Gott mir zeigt, wie ich leben soll, auch mit allen Herausforderungen, mit den Dingen, wo ich mich vielleicht auch schwer tue, wo ich mich vielleicht noch überwinden muss, wo ich vielleicht noch merke, das verstehe ich noch gar nicht, aber soll ich mich trotzdem schon an das Gebot halten? Es ist Zeichen seiner Gegenwart. Ja. Also den Glauben zu leben bedeutet eben, die Gebote zu halten. Christus sagt, wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Ja, die Beziehung mit Gott zu leben, heißt, die Gebote zu halten. Und zwar die konkreten Gebote, nicht welche, die ich mir wieder selbst ausgedacht habe. Ja. Das war ja ein großer Streit noch in der Reformationszeit, dass Luther den Katholiken vorgeworfen hat, an eine sogenannte Werksgerechtigkeit zu glauben, nämlich zu sagen, ihr glaubt, ihr werdet gerecht, wenn ihr einfach Gebote haltet oder gewisse Dinge macht, die Kirche euch ans Herz legt. Ja. Aber nur durch den Glauben wird man gerecht, hat Bezug genommen, zum Beispiel auf Abraham, den ich heute schon vorgelesen habe. Wenn jemand glaubt, ist er dadurch gerecht, nicht weil er Werke vollzieht. Ja. Er hat interessanterweise den Jakobusbrief in seinen Kanon nicht aufgenommen, in der katholischen Bibel ist er schon drinnen, wo man eigentlich etwas ganz anderes lesen kann. Und zwar im Jakobusbrief Kapitel 2, Verse 14 bis 20, kann man lesen. Was nützt es, meine Brüder und Schwestern, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung sind und ohne das tägliche Brot und einer von euch zu ihnen sagt, geht in Frieden, wärmt und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt das? So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Aber es könnte einer sagen, du hast Glauben und ich kann Werke vorweisen. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke und ich zeige dir aus meinen Werken den Glauben. Du glaubst, es gibt nur einen Gott, damit hast du recht. Das glauben auch die Dämonen und sie zittern. Willst du also einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Abraham, unser Vater, wurde er nicht aus den Werken als gerecht anerkannt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und dass der Glaube aus den Werken zur Vollendung kam. So hat sich das Wort der Schrift erfüllt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht, dass der Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Wurde nicht ebenso auch die Dirne Rahab und auch ihre Werke als gerecht anerkannt, weil sie die Boten bei sich aufnahm und dann auf einem anderen Weg entkommen ließ? Denn wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ich finde, das ist also eine unglaublich schöne Zusammenfassung dessen, wie Orthodoxie, wie man das nennt, und Orthopraxie zusammenspielen müssen. Die Orthodoxie, dass ich das Richtige glaube, Orthopraxie, dass ich das Richtige aber auch tue. Ja. Das darf man niemals gegeneinander ausspielen. Wenn ich ein Beispiel und ein Vorbild für einen glaubenden Menschen haben will, werde ich Abraham ein schönes Beispiel finden, aber ich werde kein besseres finden als Maria, die Mutter Gottes. Weil bei ihr immer der Glaube konkret, praktisch war, weil sie Dinge durchgeführt hat, gemacht hat. Ja. Das ist ein Fehler, wenn man sagt, Maria ist natürlich großartig und einzigartig und wir verehren sie, aber das ist natürlich eine andere Liga. Maria ist ein Geschöpf wie wir und das ist wichtig zu wissen, weil in ihr zeigt sich, wie das eigentlich funktioniert, wie das, wonach wir alle streben sollen. Und wenn man sagt, das ist ja aber einzigartig, dass ein Mädchen Christus empfängt und dann auf die Welt bringt, Mutter Gottes wird, ja. Nein, das ist die Berufung eines jeden Christen. Ja. Christus wirklich so zu empfangen, dass man ihn noch weitergeben kann, dass man ihn weiterbringen kann. Das passiert ja tatsächlich in der Eucharistie, dass wir Christus empfangen. Ja, passiert Christi, dass wir Christus in die Welt bringen, wenn wir Apostolat machen und so weiter. Das bedeutet zu glauben. Ja. Also da sieht man, wie groß das ist, wenn ein Mensch wirklich seinen Glauben lebt. Zum Abschluss würde ich gerne noch einen Text lesen aus dem Hebräerbrief, aus dem 11. Kapitel. Man könnte es nennen, es ist wie ein Hymnus auf den Glauben selbst. Ja, ich finde es einen sehr schönen Text. Glaube aber ist Grundlage dessen, was man erhofft. Ein Zutagetreten von Tatsachen, die man nicht sieht. Aufgrund dieses Glaubens haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Aufgrund des Glaubens erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen wurde und so aus Unsichtbarem und Sichtbarem entstanden ist. Aufgrund des Glaubens brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch diesen Glauben erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht war, was Gott durch die Annahme seines Opfergaben bezeugte. Und durch den Glauben redet Abel noch, obwohl er tot ist. Aufgrund des Glaubens wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht schaute. Er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Vor der Entrückung erhielt er das Zeugnis, dass er Gefallen gefunden habe bei Gott. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer hinzutreten will zu Gott, muss glauben, dass er ist und dass er die, die ihn suchen, belohnen wird. Aufgrund des Glaubens baut der Noach, dem offenbart wurde, was noch nicht sichtbar war, in frommem Gehorsam eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch Glauben sprach er der Welt das Urteil und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham den Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte. Und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens siedelt er im verheißenen Land wie in der Fremde und wohnte mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten. Denn er erwartete die Stadt mit festen Grundmauern, die Gott selbst geplant und gebaut hat. Aufgrund des Glaubens empfing selbst Sarah, die unfruchtbar war, die Kraft, trotz ihres Alters noch Mutter zu werden. Denn sie hielt den für treu, der die Verheißung gegeben hatte. So stammte denn auch von einem einzigen Menschen, dessen Kraft bereits erstorben war, viele ab. Zahlreich wie die Sterne im Himmel und der Sand am Meeresstrand, den man nicht zählen kann. Im Glauben sind diese alle gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sie nur von fern geschaut und gegrüßt, und sie haben bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf Erden sind. Und die, die solche sagen, geben zu erkennen, dass sie eine Heimat suchen. Hätten sie dabei an die Heimat gedacht, aus der sie weggezogen waren, so wäre ihnen Zeit geblieben, zurückzukehren. Nun aber streben sie nach einer besseren Heimat, nämlich der himmlischen. Darum schämt sich Gott nicht, ihrer nicht. Er schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Thank you.